Wir haben gesungen, darum hebe ich fest an dir. Das ist etwas, was mit der Zeit manchmal auch schwach werden kann. Unseren Halt am Glauben. Und unseren Glauben kann anfangen abdriften. Und wir haben letzten Sonntag eine Gottesdienstreihe angefangen zum Hebräerbrief mit dem Titel «Tragfähige Glauben entdecken». Und wir haben die beiden Personen, Mia und Liam, kennengelernt. Es gibt sie nicht, aber sie stehen für eine bestimmte Entwicklung vom Glauben, die immer wieder vorkommt. Nämlich, dass unser Glauben abkühlt, kalt wird und wir vielleicht sogar den Glauben ganz aufgeben. Das wäre Mia und Liam. Und jeder von uns könnte so eine Mia oder ein Liam sein. Und in dem Innen wirkt der Hebräerbrief und möchte unseren Glauben wieder auf Kurs bringen und unseren tragfähigen Glauben geben. Und der Hebräerbrief braucht zwei Arten, um das zu machen. Und die erste Art ist, indem Jesus in besonderer Klarheit dargestellt wird. Und das Verständnis ist, dass je klarer du siehst, wer Jesus ist und was er gemacht hat, das wird deinem erlöschenden Glauben helfen, wieder auf Kurs zu kommen. Deinem Abdriften wieder helfen, auf Kurs zu kommen. Und das Zweite, was wir haben, sind so Warnungen. Und ich lese uns die Warnung, die wir letzten Sonntag kennengelernt haben aus dem Hebräerbrief. Darum müssen wir uns erst recht nach dem richten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Da ist eben das Bild vom Abdriften drin. Und wir sollen hören auf das, was uns gesagt wird. Und wir haben im Hebräerbrief mehrere so Warnungen. Der Simi Speck wird heute Predigt haben und wird uns eine weitere vorstellen. Und da ist die Frage: Hast du auf deinem Navi die Warnungen eingeschaltet? Wir haben letzte Woche das Navigationssystem von unseren Handys, unsere Navis als Bild gebraucht. Da kannst du ja oft so Warnungen ausschalten, dass es nicht kommt, oder? Achtung, Achtung, Stauzone oder Blitzkasten. Oder du kannst es anstellen. Und die Frage ist, hast du in deinem geistlichen Navi heute die Warnungen angestellt? Das ist ganz etwas Wichtiges. Du sollst zurückkommen auf Kurs. Dein Glaube soll wieder tragfähig werden. Und vielleicht bist du gerade im Moment so ein Liam oder ein Mia. Und es ist nicht entscheidend wichtig, wie weit weg du bist von Jesus im Moment, sondern entscheidend ist, dass dein nächster Schritt ein Schritt ist auf Jesus zu. In dem, was der Simi uns wird sagen. Darum, wo auch immer du stehst im Moment, wie gewackelig auch immer dein Glaube möge sein, das Allerentscheidendste ist nicht, wo du stehst, sondern was dein nächster Schritt ist, ob der auf Jesus zu ist. Und mit dem lade ich dich ein, jetzt um in deinem geistlichen Navi die Warnung anzustellen und Jesus ganz neu kennenzulernen heute Morgen. Und ich lade dich ein, um unseren Diener an der Freude zu sein für uns heute Morgen. Merci vielmals für deine Botschaft.
Als ich noch ein junger Mann war, da habe ich die ein oder andere Missionsreise unternommen. Und eine Missionsreise, die hat mich nach Tansania in die Serengeti geführt. Und ich bin dorthin gegangen und habe in einem kleinen Dorf an der Schule unterrichtet. Und das war ein Stamm, der Stamm heißt Maasai. Und die Maasai, das ist ein Nomadenvolk, ist, glaube ich, sehr bekannt. Kennt ihr Maasai? Habt ihr schon mal was davon gehört? Genau. Und bei den Maasai ist das Wichtigste ihre Kühe, weil das ist ihre Lebensversicherung. Und wenn die Heu sagen, wie geht's, dann sagen die das nicht so wie wir, sondern die sagen, Heu, und wie geht's deinen Kühen? Das ist die erste Frage. Und dann fragt man erst nach Familie und allem anderen, weil eben diese Kühe diese Lebensversicherung sind. Und wenn sie Geld brauchen, dann treiben sie diese Kühe in die nächstgrößere Stadt. Und die ist ungefähr so an dem Ort, wo wir waren, 200 Kilometer entfernt. Und da machen sie sich dann auf die Tour und treiben die dorthin und verkaufen die dort. Und wir haben das gehört und wir fanden das spannend und haben gesagt, hey, wir wollen auch mal diese Reise unternehmen. Wir wollen das auch mal erleben. Und wir haben zwei Maasai gefragt, ob sie uns begleiten würden auf dieser Tour und das mal mit uns laufen würden. Und dann haben sie erst überlegt, ob mit Kühe oder ohne. Und dann haben sie uns angeschaut und haben gesagt, ah, nee, dann lieber ohne Kühe mit euch. Und dann sind wir aber auf diese Reise aufgebrochen. Und am Anfang waren wir begeistert. Wir Abenteuer. Ja, wir waren so richtig eingestellt. Und am Anfang sind wir nachts gelaufen. Wir haben tief in der Nacht am Anfang zu laufen, so in den Morgen hinein. Und es war herrlich, als so die Natur anfing zu erwachen. Und ich habe so ein paar Bilder mit. Wir sind durch so Felder, wo Tausende von Gnus waren, mitten durchgelaufen. Die Giraffen haben uns guten Morgen gesagt. Zebras und andere Tiere waren ganz nah und die Begeisterung, die war riesengroß. Und wir haben das genossen. Und am zweiten Tag wieder, wo wir in der Nacht gelaufen sind. Und dann kam der dritte Tag und da sagten unsere Führer, hey, also jetzt müssen wir am Tag laufen. Weil jetzt kommen wir in ein Gebiet, wo gefährlich wird mit gefährlichen Tieren, Löwen, Hyänen und Wildhunde und so. Und deshalb ist es besser, dass man am Tag läuft. Und wir haben unseren ersten Tag Wanderung erlebt in der Hitze von Afrika. Und nach diesem Tag hat sich die Stimmung geändert. Und es war heiß und wir haben getrunken und getrunken und unser Wasser ging zu Ende. Und wir hatten kein Wasserloch oder Bach, wo man das Wasser wieder auffüllen konnte. Und wir merken, wie so langsam die Stimmung am Kippen ist. Und die ganze Begeisterung, die am Anfang noch da war, so langsam. Wann kommen wir jetzt zu einer neuen Wasserstelle? Und ich habe Durst, müssen wir noch so weit laufen? Und die Blasen, die Blätterli, oder? Am Fuß wurden immer größer. Und die Stimmung immer schlechter. Und dann kam der Punkt, wo unser Wasser fast ausging. Und einer von denen, die mitgegangen sind, hat das letzte Wasser genommen und hat es egoistisch leer getrunken. Und an dem Punkt war wie so ein Wendepunkt auf dieser Reise. Und für uns, wir wussten nicht, wie wir damit umgehen konnten. Wir waren total sauer und wütend. Und der eine sagt, komm, lass uns wieder umdrehen. Und der andere hat gesagt, mir hätte gar nicht losgehen sollen. Ich habe es gewusst, es ist viel zu heiß und so. Und an diesem Punkt... An diesem Punkt hat diese Stimmung gekippt und die, wo uns angeleitet haben, wir waren so sauer auf die und haben gesagt, ihr müsst doch eigentlich wissen, wo es lang geht, wo es Wasser gibt, ihr macht es doch immer wieder und so. Und es war spannend zu sehen, am Anfang diese Begeisterung und dann dieser Stimmungswechsel, als schwierig wurde, als nicht alles klar war. Und der Hebräerbrief, der führt uns genau in so eine Situation hinein. In die Situation, wo das Judentum als Identifikation nutzt. Er nimmt uns mit in diese Reise von Ägypten ins verheißene Land. Und die startete auch mit voller Begeisterung und wurde immer schwieriger. Darum, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste. Wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Darum zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen. Aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Der Hebräerbrief. Der mutet uns ganz schön viel Bibel zu, ganz schön viel Bibel lesen, viel Bibel lesen. Wenn ihr diese Kapitel Hebräer 3 und 4 wirklich erfassen wollt, dann müsst ihr auch in den Psalmen unterwegs sein, im zweiten Buch Mose, im vierten Buch Mose, erster Mose und auch in der Geschichte von Josua. Aber der Hebräerbrief bringt uns auch immer wieder zurück in die Gegenwart, an dem Punkt, wo man vielleicht versucht ist, ja, den Glauben so einfach schleifen zu lassen, an dem Punkt, wo man abdriftet im Glauben, an dem Punkt, wo man sich fragt, ja, stimmt es denn alles so mit diesem Glauben? Und er führt uns in diese Geschichte von Israel, wie sie aus dieser ägyptischen Sklavenarbeit herausziehen in das verheißene Land. Und ihr müsst euch das vorstellen, sie haben gerade dieses wahnsinnige Erlebnis mit Gott gehabt, dass er sie gerettet hat vor den Ägyptern. Und sie feiern das und loben und gehen in den Lobgesang und ziehen mit dieser Stimmung los in die Wüste. In die Wüste mit viel Sand und mit viel Kies und mit einer großen Hitze. Und dann kommt es an zwei Stellen zu einem Stimmungswechsel, ähnlich wie bei uns auf unserer Reise. In Massa und Meriba, das Wasser geht aus und das Volk fängt an zu murren. Und Mose sagt, was? Jetzt habt ihr das gerade alles mit Gott erlebt. Wäre das jetzt nicht angebracht zu vertrauen? Aber was ihr macht, ihr rebelliert. Ein Misstrauensvotum ist das, was ihr tut. Und es wird noch schlimmer. in der Oase Kadesh Barnea, kurz vorm Eintritt in das verheißene Land, schickt Mose 12 Kundschafter los. Und sie kommen zurück und zwei davon, Kaleb und Josua, berichten und sagen, dieses Land ist wunderbar und mit Gottes Hilfe werden wir dieses Land einnehmen. Und 10 kommen zurück und sagen, das Land ist wunderbar, aber die militärische Stärke von den Einwohnern dort, die ist riesig, das schaffen wir niemals. Und das Volk steht an einem Punkt und das Volk bekommt Angst. Und sie verlieren ihr Vertrauen in Gott. Und sie werden ungehorsam. Sie rebellieren gegen Mose und Gott. Und Gott muss einfach noch eingreifen, sonst hätten sie Mose und Aaron umgebracht. Und der Hebräerbrief bringt uns genau in diese Situation. Und er will uns damit ein Lebensmuster aufzeigen. Und das erste Stadium ist, dass der Unglaube entsteht, ein Nicht-Vertrauen können bei dem Volk. Und das führt ins zweite Stadium zum aktiven Ungehorsam. Oder sie sagen, wir gehen jetzt nicht mehr in dieses verheißene Land, das schaffen wir nie. Sie sagen, oh, wären wir doch lieber in Ägypten geblieben oder wären wir lieber in dieser Wüste sterben. Und das führt zu einem großen Ausmaß an offener Sünde. Sie rebellieren gegen Gott und Mose und wollen Mose umbringen und verbittern. Ich mache es euch nochmal anders deutlich. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Es fängt an, dass du merkst, oh, jetzt vertraue ich Gott nicht mehr. Jetzt vertraue ich Jesus nicht mehr. Und es entsteht Unglaube. Und dieser Unglaube führt dich in den Ungehorsam, wo du nicht mehr dem Wort Gottes folgst, wo du nicht mehr dem Rat Gottes folgst. Und das führt dich in eine offene, große Sünde. Und der Hebräerbrief macht jetzt was Spannendes. Und er sagt, das könnte auch dir passieren. Das kann auch euch passieren. Das kann auch in deinem Leben passieren. Kennst du so eine Situation, wo du dich auf einmal auf einen von diesen Stühlen befindest, wo alles anfängt mit, ah ja, ich setze mich mal hier hin und vertraue mal Jesus nicht mehr. Und das führt dich dann in den Ungehorsam, oder du versuchst dein Ding durchzuziehen. Und es endet in der Sünde oder in der Verbitterung gegen Gott. Das ist das Lebensmuster, das uns der Hebräerbrief aufzeigt. Und er sagt, das ist negativ, dem sollt ihr nicht folgen. Lasst euch nicht auf dieses Lebensmuster ein. Und wenn du dich auf so einem Stuhl befindest, wenn du in so einer Situation bist, wenn du in so einem Stadium bist, dann will ich dir sagen, die Antwort darauf findest du hier in diesem Saal. Die Antwort auf diese Situation, auf so eine Situation, die seid ihr, die bist du. Die sind wir, habt ihr das gewusst? Wir sind die Antwort auf so eine Situation, wenn wir uns auf so einem Stuhl befinden. In so einer Situation, wo wir Gott nicht vertrauen. Seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe und abfalle von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage. Solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Nicht eine Aufforderung an uns alle. Ermutigt uns. Lasst uns gegenseitig ermutigen. Ermahnt euch selbst alle Tage. Und dieses Wort ermahnen, Parakleta, bedeutet wortwörtlich übersetzt, Seite an Seite mit jemand zu gehen, um ihm zu helfen. Also ich gehe mit jemand Seite an Seite und hilf dieser Person. Johannes 14, 16 spricht über den Heiligen Geist. Und dort wird das Wort Heilige Geist mit dem Parakleten, dem Tröster, benutzt. Und das ist das Nomen von dem Verb, was wir gerade angeguckt haben. Das heißt, der Heilige Geist ist mit uns unterwegs, an unserer Seite und hilft uns. Und genau so sollen wir das auch tun, Seite an Seite mit jemand unterwegs sein, um ihm zu helfen. Meine Frage an dich heute Morgen: Bist du bereit, jemanden zu begleiten? Bist du bereit, an jemanden Seite zu sein, um dieser Person zu helfen? Das ist eine Aufforderung an uns. Wenn wir realisieren, in unseren Reihen hat es jemand, der abdriftet vom Glauben, der sagt, naja, das macht alles irgendwie so gar keinen Sinn mehr. Und muss ich überhaupt noch glauben? Das ist eine Aufforderung an uns, an diese Person Seite zu Seite zu stehen, um dieser Person zu helfen. Wenn jemand auf diesem Stuhl sitzt, sind wir bereit, dieser Person zu helfen? Das beste Gegenmittel gegen ein verbittertes Herz ist eine ermutigende und fürsorgliche Gemeinde voll von Gläubigen. Gemeinschaft ist ein Schlüssel für die Konsistenz im Glauben. Gemeinschaft ist wichtig für einen tragfähigen Glauben. Bist du bereit, jemanden Seite an Seite zu helfen? Andere Frage, wenn du auf einem von diesen Stühlen sitzt, bist du bereit, dich auf jemanden einzulassen? Wenn du merkst, ich trifft ab im Glauben, bist du bereit, dass jemand an deine Seite kommt, um dir zu helfen? Seite an Seite, um zu helfen. Dazu fordert uns der Hebräerbrief auf. Das ist das Gegenmittel gegen einen abdriftenden Glauben. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe eingehen. Und jetzt macht der Hebräerbrief was ganz Spannendes mit uns. Er hat uns vorher dieses negative Lebensmuster aus der Wüste aufgezeigt. Und jetzt eröffnet er uns ein neues, positives, zum Nachmachen animierendes Lebensmuster. Und dafür benutzt er diesen alttestamentlichen Gedanke von der Ruhe Gottes. Und die Ruhe Gottes hat so drei Zeitaspekte. Einmal in der Vergangenheit und einmal in der Gegenwart und in der Zukunft. Und der in der Vergangenheit würde ich mal so formulieren mit dieser Erlösungsruhe. Also wenn du dich entschieden hast, wenn du sagst, ja, ich will mit Gott, mit Jesus unterwegs sein, dann kommt wie so eine Grundruhe in dein Leben. Ich habe realisiert in meinem Leben, es wurde nicht alles ruhig dann. Aber es war wie so eine Grundruhe da. Und dann gibt es diesen zukünftigen Aspekt. Die Ruhe Gottes, diese ewige Ruhe Gottes in der Himmel, die Gemeinschaft mit Gott. Aber dann hat dieser Ruheaspekt auch noch was Gegenwärtiges, wo wir jetzt schon anfangen können damit, in dem wir jetzt schon eintreten können. Und das ist das Spannende am Hebräerbrief. Und ich habe das mal versucht zu formulieren mit einer geistlichen Reife. Und diese geistliche Reife zeigt uns der Hebräerbrief an, aufgrund von der Sabbatruhe. Da komme ich gleich noch drauf. Aber weshalb ist diese Ruhe so wichtig? Wenn ich mir diese Welt anschaue, dann habe ich das Gefühl, wir sind total müde. Ob es körperlich, ob es geistig ist, ob es emotional ist. Wenn ich auf den Straßen mit dem Auto unterwegs bin, dann bin ich nicht immer der Schnellste. Ich bin eigentlich jemand, der sehr gern langsam fährt. Und wenn dann die hinter mir fast ausflippen, dann realisiere ich, wow, wie geladen ist denn unsere Gesellschaft, dass man sich wegen sowas aufregt. Wenn der Paul hinter mir fahren würde, ich weiß nicht, wie er sich aufregen würde. Er sagt, er fährt gern schnell. Aber das zeigt so ein bisschen, was in unserer Gesellschaft gerade los ist. Das Lebensgefühl ist eher so, hey, mein Leben ist überfüllt, aber nicht erfüllt. Wie wichtig für unsere Gesellschaft, für uns ist dort die Ruhe Gottes. Eine Ruhe. Ein Erfülltsein. Aber wie kommen wir dorthin? Wie kommen wir zur Erfüllung? Er erfüllt. Jesus ist es. Jesus sagt einmal, kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Jesus sagt, hey, kommt zu mir, vertraut mir, ich werde euch die Ruhe geben. Und dazu fordert uns der Hebräerbrief auf, Jesus klarer zu sehen und zu ihm zu gehen und ihm zu vertrauen. Das ist entscheidend für einen tragfähigen Glauben. Zu ihm zu gehen, ihm zu vertrauen, sich aufs Evangelium einzulassen. Und der Hebräerbrief geht weiter und es sagt, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Und jetzt macht der Hebräer mit der Sabbatruhe uns ein neues Lebensmuster auf, wenn wir Gott, wenn wir Jesus anfangen zu vertrauen. Oder Israel kam aus Ägypten. Und in der Ägypten waren sie Sklaven. Und sie haben nichts anderes gemacht als Ziegel, 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 Ziegel. Und jetzt kommen sie in das neue verheißene Land und Gott muss ihnen wie neue Regeln schenken, auch Mensch zu sein. Die müssen das wie neu lernen. Und er sagt ihnen, hey, es gibt einen Tag, an dem ihr nicht arbeiten sollt. Du sollst keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Du sollst einen Tag nichts machen. Und dieser Gedanke war ziemlich neu damals. Und er war gefährlich, weil du lebst von Tag zu Tag. Und wenn du auf einmal einen Tag nicht mehr arbeitest, dann war die Frage ja, wie bekomme ich jetzt genug zu essen? Wer versorgt mich? Wie komme ich an das alles dran, dass ich überleben kann? Gott hat seinen Menschen mit der Sabbatruhe auf elementarstem Level gelernt, ihm zu vertrauen. Weil wenn du nichts tun kannst an diesem Tag, dann musst du dein volles Vertrauen in Gott setzen. Du musst dein volles Vertrauen in Jesus setzen. Wenn du das tust, dann wird er dich versorgen. Und am Sabbat lernt Gott seinem Volk genau das. Und das ist ein Lebensmuster. Und hier ist mir auch wieder wichtig, dass er diese Stadien erkennt. Das beginnt mit Glaube, mit ich vertraue. Und dieser Glaube führt zu einem aktiven Gehorsam. Ja, ich arbeite heute mal nichts. Ich nehme mich mal zurück und realisiere, dass die Welt mich nicht braucht zum Überleben. Und das führt in das dritte Stadium von einem großen Ausmaß an Gottes Ruhe. Der Hebräerbrief warnt uns vor diesem Lebensmuster und sagt, wir sollen folgenden Lebensmuster folgen. Wenn du an einer Situation bist, wo es schwierig ist, wo du eine Müdigkeit hast oder wo du emotional müde bist oder wo du geistig müde bist, hey, fang an, diesem Jesus zu vertrauen. Damit beginnt's. Bist du bereit, diesem Jesus zu vertrauen? Und dieses Vertrauen in Jesus führt dazu, dass du gehorsam bist, dass du ihm folgst. Und das führt zu einer Ruhe, zu dieser Gottesruhe. Und dort will uns der Hebräerbrief hinbringen, zu dieser Gottesruhe. Stellt euch mal vor, wir sind in dieser müden, in dieser stressigen Welt mit einer Gottesruhe unterwegs. Was für eine Ausstrahlung. Aber das fängt alles an damit, dass du dich auf diesen Stuhl setzt und sagst, Jesus, ich vertraue dir. Egal, welches deine Situation ist. Egal, ob du weißt, wie es rauskommt oder nicht. Vertraust du Jesus? Das führt zu dieser Ruhe Gottes. Und dort möchte uns der Hebräerbrief haben. Nicht auf diesem Weg, sondern auf diesem Weg. Und dann kommt die Warnung zum Schluss. Habt ihr eure Warnnavis an? Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Das sind harte Worte aus dem Hebräerbrief. Hey, all dein Versagen, all dein Scheitern, all dein Nichtvertrauen wird offengelegt. Vor Gott liegt alles offen. Vor Gott liegt alles offen. Er kann in dein Inneres schauen und er kann in dein Herz schauen und er sieht, hey, wo bist du auf einem Weg unterwegs, wo du deine eigenen Ziele verfolgst, wo du nicht vertraust. Und dieses Wort Gottes wird das ans Tageslicht bringen, weil dieses Wort ist lebendig und dieses Wort ist kräftig und dieses Wort ist scharf und es dringt durch. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Vor Gott liegt alles offen da. Die Übersetzung hier ist, es ist alles nackt vor Gott. Auch dein Leben, auch deine Situation. Du kannst das Ganze als eine Warnung hören. Du kannst das Ganze aber auch positiv anschauen und sagen, hey, genau das ist es, was ich möchte. Gott, ich möchte, dass dein Wort lebendig in mir ist, dass es kräftig ist, dass es scharf ist, dass es mich durchdringt und durchleuchtet und dass es mir aufzeigt, wo ich falsche Gedanken habe, wo ich mit meinem Herz falsch unterwegs bin. Du kannst sagen, ja, ich möchte mich dem aussetzen und vielleicht kommt dann eine anspruchsvolle Zeit auf dich zu. Vielleicht wird es dann nicht leicht, wenn du ein paar Dinge in deinem Leben umstellen musst, wenn er dir aufzeigt, dass du auf diesem Weg unterwegs bist oder dass du in manchen Situationen immer wieder Unglaube hast, in manchen Situationen immer wieder dran bist, ihm nicht zu vertrauen. Aber der Zweck des zweischneidigen Schwertes ist immer zu reinigen und zu heilen. Gott möchte dich heilen. Also nimm das nicht als Warnung, sondern sag, ja, ich möchte das. Ich möchte, Gott, dass dein Wort durch mich dringt und es ans Tageslicht bringt, auf welchem Lebensmuster ich unterwegs bin. Die Frage an dich heute Morgen ist, auf welchem Lebensmuster bist du unterwegs? Sitzt du auf einer von diesen Stühlen? Oder bist du wirklich auf diesem Lebensmuster unterwegs, wo du sagst, ja, ich vertraue Jesus. Und dieses Vertrauen führt mich in Gehorsam. Und dieses Gehorsam führt mich in die Ruhe Gottes. Als wir dort in Afrika waren, an dem Punkt, wo wir kein Wasser mehr hatten und die Stimmung wirklich am Kippen war, haben wir uns darauf besinnt, oder? Dass wir ja Christen sind. Und die Maasai, die waren keine Christen. Und wir haben dann gesagt, hey komm, bevor wir jetzt irgendwas tun, werden wir beten. Und wir haben gebetet und sind dann im Vertrauen losgelaufen. Und wir mussten geduldig sein. Wir mussten lange warten, bis am späten Nachmittag plötzlich so ein kleines Wasserloch da war. Dreckswasser drin. Aber wir waren so froh um dieses Wasser. Und wir haben das ausgeschöpft und haben dann ein Feuer gemacht, oder? Das versucht so die ganzen Bakterien und alles, was da so drin ist, irgendwie das Wasser zu reinigen. Und haben uns so gefreut über dieses Wasser und sind fröhlich weitergezogen. Und plötzlich kommt ein Bach mit frischem Wasser. Oh, ich habe mich noch nie so gefreut über so einen kleinen Bach wie da. Und es war so spannend für uns zu sehen, hey, wenn wir im Vertrauen unterwegs sind, dann wird uns Gott versorgen und er wird uns in der Ruhe führen. Und er hat uns noch beschenkt am nächsten Tag, als wir in das erste Dorf kamen und es gab Coca-Cola. Oh. Die Frage an dich heute Morgen: Auf welchem Lebensweg bist du unterwegs? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Vertraut Jesus. Wir wollen ein Lied zusammen singen und ihr dürft dafür aufstehen, wenn es euch möglich ist. Und das ist wie so eine Art Antwort, wo ihr sagen könnt: Ja, Jesus, mit dir will ich unterwegs sein. Ich will dir vertrauen. Danke, dass du dich hingibst für uns. Danke, dass du sagst: Hey, wir können zu dir kommen. Und all das, was uns belastet, was uns so müde macht, zu dir bringen können. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst bei diesem Schritt. Dass wir dir vertrauen. Dass wir dir unser ganzes Vertrauen schenken können. In diesen ganzen Kleinigkeiten in unserem Leben. Aber auch in diesen großen und belastenden Dingen, dass wir dir das hinlegen dürfen, dass wir dir vertrauen dürfen, dass wir gehorsam sein dürfen und dass du uns in diese Ruhe führst, weil wir wissen, du wirst uns versorgen, du schaust nach uns. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten für uns als Gemeinde, dass wir ein Ort sein dürfen, wo du hinkommen kannst, wenn du das Gefühl hast: Naja, das mit dem Glauben, ich weiß nicht, ob das alles so stimmt. Und wenn du das Gefühl hast, abzudriften im Glauben, wenn du dich fragst, macht das alles Sinn? Und dass du dann an diesen Ort kommen darfst und es Menschen gibt in unserer Gemeinde, die sagen: Hey, ich bin mit dir in dieser Situation Seite an Seite unterwegs und helfe dir und führe dich zurück in dieses Vertrauen auf Jesus. Herr Jesus, führ uns dorthin. Mach du uns als Gemeinde bereit dafür. Amen. Ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen. Herr Jesus, habt du Dank, ja, dass wir so eine wunderbare Gemeinde auch sein dürfen. Ich bitte dich, dass du uns segnest als Gemeinde, dass wir zu diesem Ort werden, wo wir uns täglich ermahnen dürfen, wo wir täglich an der Seite von jemandem sind und dieser Person helfen. Schenk uns auch ein offenes Herz, dass wir das auch in Anspruch nehmen dürfen. Dass wir mutig sagen, hey, ich brauche das. Ich befinde mich gerade auf einem Weg, der nicht gut ist. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Lebensmuster prägst und dass wir dir vertrauen, dir gehorsam sind und dass du uns in diese Ruhe Gottes führst. Dass wir diese Ruhe Gottes jetzt schon gegenwärtig ausstrahlen dürfen. Auch wenn da noch was in der Ewigkeit kommt, aber dass wir sie jetzt schon auch ausstrahlen dürfen. Herr Jesus, darum bitte ich dich um deinen Segen. In diesen ganzen Situationen, die wir nächste Woche stehen werden, wo die Frage ist, vertrauen wir dir oder nicht, dass wir diesen positiven Lebensweg einschlagen und nicht so sind, wie das in der Wüste passiert ist. Und dafür segne euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.